Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie herzlich mit dem Wochenspruch für diese Woche aus dem Buch Sacharja. Da heißt es: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und das wünsche ich uns, dass dieser König Jesus heute Abend zu uns kommt, dass er unser Herz berührt und dass wir spüren, dass er da ist. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern, dass es Advent ist. Und ich lade schon jetzt dazu ein, dass wir im Anschluss an den Gottesdienst auch das Abendmahl miteinander feiern. Ich werde nachher noch was dazu sagen. Psalm 24 ist ein Psalm, der davon erzählt, dass der König kommt. Ich lade Sie ein, dass wir diesen Psalm miteinander sprechen, die Nummer 712 im Wechsel, wie wir es gewohnt sind. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Er ist der
Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Beten. Herr Jesus Christus, am Abend dieses Tages kommen wir zu dir und es ist gut zu wissen, dass du da bist und dass wir in deiner Gegenwart die Menschen sein können, die wir sind. Herr Jesus Christus, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was heute gewesen ist und gestern. Du kennst unser Leben wie sonst keiner. Und wir kommen zu dir mit all dem, was uns heute Abend beschäftigt. Wir sagen dir Danke für alles, was uns freut und was uns Gutes begegnet ist in dieser Woche. Und wir legen dir das hin, womit wir nicht zurechtkommen. Unsere Sorgen und das, was uns Angst macht. In der Stille legen wir dir unser Leben in die Hände. Wir beten miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen.
Wir hören auf die Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Am heutigen ersten Advent wollen wir auch unseren christlichen Glauben bekennen. Wir erheben uns und sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und schlagen das kleine rote Liederbuch auf. Wir wollen gemeinsam das Lied singen, Nummer 850, Band einen Weg unserem Gott.
Liebe Gemeinde, hoffen wir mal, so sagt man es ja manchmal, hoffen wir mal, dass diese Situation besser wird. Hoffen wir mal, dass ich diese Arbeitsstelle bekomme. Hoffen wir mal, dass das wieder besser wird. Oder bei euch Schülern, hoffen wir mal, dass ich die Mathearbeit nicht verhauen habe. Hoffen wir mal. Das heißt, ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe es halt mal. Das Bibelwort, das nach der Ordnung unserer Landeskirche für den ersten Advent vorgesehen ist, das sagt uns was ganz anderes. Hier sehen wir, wirkliche Hoffnung ist viel mehr als hoffen wir mal. Ich lese aus Jeremia Kapitel 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel soll sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern man wird sagen, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus den Ländern des Nordens, aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Eine völlig hoffnungslose Situation war das damals in Israel. Nach dem furchtbaren Krieg mit den Babyloniern ist die Elite der jüdischen Bevölkerung 597 nach Babylon weggeführt worden. Zurück blieb ein kläglicher Rest um den König Zedekia. Gerechtigkeit bedeutet dieser Name. Aber von einer gerechten Regierung, von der strahlenden Größe Israels, war nichts mehr übrig. In Stücke gehauen von den kriegserfahrenen Soldaten des Babylonischen Reiches. Und was ist geblieben vom Glauben an den Gott Israels? Die letzten Verse unseres Bibelwortes, die erzählen davon. Und wir ahnen, was für ein Schatten der Hoffnungslosigkeit damals über den Menschen gelegen haben muss. Da heißt es, darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus den Ländern des Nordens, aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Das hatte man damals wohl immer gesagt. Früher hat Gott Israel aus Ägypten herausgeführt. Früher, da war alles gut. Früher, da haben wir noch was gespürt von diesem Glauben an Gott und dieser Macht und Stärke unseres Gottes. Früher, da war das Volk Israel nahe an Gott dran. Aber jetzt war alles vorbei. Viele verbannt in Babylon und daheim nur Hoffnungslosigkeit. Liebe Gemeinde, ich spüre, wie nahe mir das geht, was der Jeremia hier sagt. Denn so ist es doch im Leben und im Glauben manchmal, oder? Da denken wir vielleicht zurück an alte Zeiten und spüren, ja, damals, da war was gut. Damals, da habe ich was gespürt vom Glauben. Vielleicht, als ich frisch zum Glauben an Christus gekommen bin, vielleicht, wo ich auf einer Freizeit war oder vielleicht, wo ich gedacht habe, da habe ich sowas wie ein Wunder erlebt. Damals und jetzt. Jetzt hat irgendwie der Alltag diesen Glauben und alle Hoffnung aufgefressen. Da ist im Leben vielleicht manches anders gekommen und der Zweifel nagt am Herzen. Und dann hilft kein Hoffen wir mal, sondern dann brauchen wir eine wirkliche, eine reelle Hoffnung. Etwas, was uns den Mut gibt, nach vorne zu gehen. Damals bei Jeremia setzt Gott aller Hoffnungslosigkeit seine Hoffnung entgegen. Er sagt, darum siehe, es wird die Zeit kommen, da man sagt, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt hat aus dem Land des Nordens. Jeremia spricht von der Hoffnung, dass Gott diese Verbannten und Entführten aus Babylon zurückholen wird. Und das ist tatsächlich geschehen viele Jahre später. In diesem Bibelwort, das wir gelesen haben, da wird das Wort Hoffnung überhaupt nicht verwendet. Aber ich habe das Gefühl, diese Worte atmen eine Hoffnung, die ein Leben tragen kann. Es zieht sich eine Formulierung durch den Bibeltext. Immer wieder heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Siehe, es kommt die Zeit, dass Gott die Verbannten aus dem Land des Nordens herausführen wird. Siehe, oder anders gesagt, mach die Augen auf und sieh. Mach die Augen auf und sieh, was Gott tut. Das ist Hoffnung. Hoffnung heißt nicht zu denken, irgendwann wird es besser. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass im Leben nicht alles besser wird. Vielleicht haben wir es schmerzlich manchmal erfahren. Da gibt es Enttäuschungen, die einen ein Leben lang vielleicht begleiten und an einem nagen. Da merken wir, dass wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, dass wir gefangen sind in alten Gewohnheiten, in Dingen, die wir nicht gut machen können. Und da wird nicht immer alles besser. Hoffnung heißt also nicht, Kopf hoch, es wird schon wieder, sondern Hoffnung bedeutet, mach die Augen auf und sieh, was Gott tut. Jeremia spricht davon, was Gott tut. Und seine Worte umfassen weit mehr als die Hoffnung für ein zertrümmertes Israel damals im Jahr 597 vor Christus. Sondern Jeremia spricht von einer Hoffnung für eine zerbrochene Welt. Siehe, es kommt die Zeit, mach die Augen auf, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel soll sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Es ist die Hoffnung auf einen Messias, auf den Retter, den Gott schickt. Diese Hoffnung wird hier laut. Die Hoffnung, dass Gott irgendwann einen Retter schickt, der eine zerbrochene Welt heilen wird. Da mag der damalige König Zedekia Gerechtigkeit heißen, aber erst der Retter wird das gut machen, was zerbrochen ist. Liebe Gemeinde, wir stehen im Advent und gehen auf Weihnachten zu, was Jeremia angekündigt hat. Das ist Wirklichkeit geworden in diesem unscheinbaren Kind im Stall von Bethlehem. Hier in der Krippe liegt der König der Welt, dessen Name Programm ist. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Sinn der Bibel ist mehr als das, dass man bekommt, was man verdient. Der Herr unsere Gerechtigkeit, es bedeutet nicht, dass Jeremia meint, Gott kommt als der gerechte Richter und straft die Menschen. So hat's ja der Martin Luther als Mönch immer gedacht. Viele von uns kennen vielleicht die Lebensgeschichte von Martin Luther. Wir beginnen jetzt das Reformationsjahr, wo man an Martin Luther denkt und ihr Schüler, vielleicht habt ihr im Rallye-Unterricht schon von Martin Luther gehört. Und dieser Martin Luther erzählt im Rückblick auf sein Leben vor seiner großen Entdeckung, dass er Theologieprofessor war in Wittenberg. Und in Wittenberg auf dem Friedhof gab's ein Steinrelief mit einer Abbildung von Christus. Christus als Weltenrichter, wie er auf dem Regenbogen thront, und aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert. Zum Zeichen, hier kommt der gerechte Richter. Und Martin Luther erzählt im Nachhinein, dass er dieses Bild nicht anschauen konnte. Aus lauter Angst vor diesem Richter. Weil er gemerkt hat, vor diesem Richter stehe ich schlecht da. Vor diesem Richter, da kann mein Leben nicht bestehen. Bis Martin Luther dann entdeckt hat, der Herr unsere Gerechtigkeit, das meint gerade nicht, Gott kommt als gerechter Richter, sondern das meint, Gott kommt, um zerbrochene Leben zurechtzubringen. Der Richter kommt als der Retter. In den Worten des Jeremia in unserem Bibeltext, da wird diese Gerechtigkeit beschrieben, das, was Gott tut. Da heißt es, zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden. Wörtlich heißt es, soll Juda gerettet werden. Und Israel wird sicher wohnen. Wörtlich aus dem hebräischen Urtext übersetzt, meint dieses sicher wohnen eigentlich, sie werden in Geborgenheit wohnen. Das ist Gottes Gerechtigkeit, dass er verlorene Menschen rettet und ihnen einen Ort der Geborgenheit schenkt. Ich habe das Gefühl, diese Worte rühren an eine Sehnsucht, die wir vielleicht ganz gut kennen. Dass es einen Ort gibt, an dem wir geborgen sind und sicher. Wenn wir unsere Welt anschauen, dann ist gar nichts mehr sicher. Der Terror hat Europa längst erreicht und auch das, was am anderen Ende der Welt geschieht, kann uns hier nicht kalt lassen. Oder wenn wir unser eigenes Leben anschauen, wo bleibt denn der sichere Ort, wenn im Alltag alles so drunter und drüber geht? Wo bleibt der sichere Ort, wenn bei der Arbeit der Wind immer rauer wird? Wo ist diese Sicherheit, wenn die Sorgen sich tief in die Seele eingenistet haben? Und selbst wenn wir uns selber anschauen, was ist denn da sicher? Denn wir können uns doch manchmal nicht mal auf uns selber verlassen, oder? Ich merke das bei mir selber. Da hat man die Ansprüche an sich selber und bleibt manchmal weiter hinter zurück. Da merken wir, wie wir Gottes Maßstäben nicht gerecht werden und aneinander schuldig werden. Da können wir oft nicht aus unserer Haut. Was ist denn da schon sicher? Und das, was Martin Luther so Angst gehabt hat, das war wahrscheinlich das, weil er gemerkt hat, nicht mal ich kann mich auf mich selber verlassen. Und darum brauchen wir doch diese Hoffnung, von der Jeremia spricht. Wir brauchen es, dass Gott selber zu uns sagt, mach die Augen auf und sieh, was ich tue. Wir brauchen mitten in allem, was so unsicher und brüchig ist, einen Ort der Geborgenheit. Wahrscheinlich haben wir alle ein inneres Bild dafür, wie wir uns Geborgenheit vorstellen. Ich denke an das Amtszimmer meines Vaters. Der war auch Pfarrer. Und wenn er seine Predigten gemacht hat in seinem Zimmer, dann war es oft am Abend und das Zimmer war in das Licht einer Stehlampe getaucht. Und leise spielte Musik, meist Johann Sebastian Bach, ein Ort der Geborgenheit für mich als Kind. Es war wohl vor allem eines, was mir damals dieses Gefühl der Geborgenheit gab, nämlich, dass der Vater da war. Und so könnte jeder von uns wahrscheinlich erzählen, was Geborgenheit bedeutet. Die Schüler könnten erzählen und es wäre spannend zu hören, was euch Sicherheit und Geborgenheit gibt. Und wenn wir so ein inneres Bild vor Augen haben, dann merken wir, was Jeremia hier wohl meint. Gott schenkt uns Geborgenheit, nicht weil er alles wegtut, was uns unsicher macht, sondern weil er einfach da ist, mit uns mittendrin. Der Retter Jesus schenkt uns Geborgenheit, weil er mit uns ist in unserem Leben. Mitten im Sturm des Lebens ist er da. Das ist der Ort der Geborgenheit. Mit uns mittendrin. Weihnachten ist mehr als ein Ereignis vor 2000 Jahren, sondern Weihnachten heißt, dieser ewige Gott ist Mensch geworden in Jesus und darum ist er jetzt da. Heute Abend bei uns, wenn wir heimgehen, dann ist er da. Bei ihm können wir uns bergen mit allem. Selbst mit dem, wo wir uns so wenig auf uns selber verlassen können, wo wir schuldig geworden sind. Gott ist nicht Mensch geworden an Weihnachten, um zu richten, sondern um uns zu retten, um uns einen Ort der Geborgenheit zu geben. Er ist gekommen, damit wir unser Leben mit allen Brüchen bei ihm bergen können. Jesus ist gekommen, um mit seinem Leben für uns einzustehen. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, alles, was in unserem Leben zerbrochen ist, alles, was wir auch zerbrochen haben, das trägt er, damit wir frei sind. Und darum ist Jesus der, der uns diesen Ort der Geborgenheit schenkt, diesen sicheren Ort, in allem, was so unsicher ist in unserem Leben. Unser kleines und manchmal so zerbrechliches Leben ist bei ihm gut aufgehoben, aufgehoben für immer und ewig. Siehe, mach die Augen auf und sieh, was Gott tut. Das ruft uns Jeremia heute Abend entgegen. Mach die Augen auf und sieh, was Gott in deinem Leben tut. Und das ist Hoffnung. Was heißt das jetzt, die Augen aufmachen? Wenn wir die Augen aufmachen und sehen, was Gott tut, dann sehen wir, wie sehr wir diesen Retter brauchen. Und wie befreiend ist das, das zu sehen. Wir können unser Leben wahrnehmen, wie es ist. Wir können uns ehrlich eingestehen, dass manchmal alles Hoffen halt nicht hilft. Wir können uns eingestehen und ehrlich sein, wie unser Leben ist, auch wie zerbrechlich. Wir können auch uns selber ehrlich sehen, als die Menschen, die wir sind, mit aller Schuld. Wir können ehrlich sein, weil wir den König kennen, diesen Retter, den Gott schickt, der, der Leben zurechtbringt. Dieser König Jesus, den Jeremia geahnt hat, der ist gekommen und er wird wiederkommen. Daran erinnert uns die Adventszeit, dass Jesus sagt, siehe, ich komme und mache alles neu. Es wird der Tag kommen, wenn dann alle Unsicherheit bei uns zu Ende sein wird. Dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt. Aber dieser Tag ist noch nicht da. Und so leben wir jetzt in der Spannung zwischen dem, dass Jesus schon da ist, mit uns, mitten im Sturm des Lebens, und dass er wiederkommen wird. Mach die Augen auf und sieh, dass Jesus da ist. Jetzt schon und er wird kommen. Und weil Jesus jetzt schon da ist, können wir unser Leben mit allem, was uns bewegt, ihm hinhalten. Mit allem, was so zerbrechlich ist. Und wir können ihm sagen, halt du mich fest, für immer. Und zugleich warten wir darauf, dass er wiederkommen wird. Um das jetzt zu verstehen, dass wir in dieser Spannung leben, denke ich an meine Kinder. Bei meinen Kindern ist es so, dass sie jetzt schon in gespannter Erwartung auf Weihnachten leben. Gestern hat einer gesagt, am liebsten wäre es ihm, wenn morgen schon der Heiligabend kommt. Ich muss gestehen, ich bin wirklich froh, dass morgen noch nicht Heiligabend ist. wird Ihnen vielleicht auch so gehen. Aber mich beeindruckt das. Unsere Kinder, die sehnen sich danach, auch dass sie die Geschenke bekommen, und sie nageln uns immer wieder drauf fest und sagen, du hast versprochen, dass wir das und das bekommen. Und ich spüre da was vom Vertrauen und von der Unsicherheit, dass sie testen, ob das jetzt wirklich stimmt. Aber der Tag wird kommen und dann werden es unsere Kinder sehen. Unsere Kinder bleiben dran. Sie erinnern uns immer wieder an dieses Versprechen, was wir ihnen gegeben haben. Und das ist es, was ihre Unsicherheit überwindet. Ich möchte es beim König Jesus ganz ähnlich machen. Mit all meiner Unsicherheit möchte ich immer wieder zu ihm gehen und sagen, du hast es versprochen. Du hast es versprochen, da zu sein in meinem Leben. Und du hast es versprochen, wiederzukommen. Die Augen öffnen wir, wenn wir uns daran festhalten, wenn wir darauf vertrauen, du hast es versprochen und er ist da. Und wir können sicher sein, der Tag wird kommen, an dem er wiederkommt. Hoffen wir mal, das ist zu wenig, aber mach die Augen auf und sieh, was Gott tut. Das ist Hoffnung. Eine Adventshoffnung ist das. Amen. Herr, unser Gott, du siehst die Unsicherheit in unserem Leben, alles, was so zerbrechlich ist. Und wir danken dir, dass du gekommen bist, um mit uns mittendrin zu sein, um einzustehen für uns. Und wir vertrauen darauf, dass du irgendwann wiederkommen wirst. Hilf uns in dieser Spannung zu leben und lass uns darauf vertrauen, dass du jetzt schon da bist. Amen. Und davon singen wir jetzt, dass wir diesen König Jesus erwarten, wie soll ich dich empfangen? Wir beten. Herr Jesus Christus, mit aller Unsicherheit unseres Lebens und unserer Welt kommen wir zu dir. Hilf uns, die Augen des Herzens aufzumachen und dann zu sehen, was du tust. Lass es uns sehen und erleben, dass du da bist in unserem Leben. Und lass uns darauf vertrauen, dass du wiederkommst. Wir warten darauf, dass du wiederkommst und dein Reich aufrichtest. Und zugleich warten wir darauf, dass du schon jetzt zu uns kommst, als Heiland, der Heil und Leben mit sich bringt. Du kennst die Sehnsucht unserer Herzen, die Sehnsucht nach Geborgenheit. Bring du zurecht, was zerbrochen ist in uns. Herr, wir danken dir, dass du uns siehst und kennst. Barmherziger Gott, wir bitten dich für deine Welt, für alle Menschen, die leiden unter Krieg und Unterdrückung und Unrecht. Erbarm du dich. Wir bitten dich für die Länder, in denen Krieg herrscht. Wir bitten dich für die Menschen, die auf der Flucht sind. Schenk ihnen Menschen, die für sie da sind, die sie aufnehmen, die ihnen eine neue Heimat geben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich besonders für die Menschen, die verfolgt werden, weil sie dir vertrauen. Sei du ihnen nahe und lass sie sehen, dass du da bist. Herr unser Gott, wir bitten dich für unser Land. Wir bitten dich, dass unsere Regierenden in der Verantwortung vor dir regieren. Und wir bitten dich um Solidarität in unserem Volk, dass nicht die Starken gewinnen, sondern dass einer auf den anderen Acht hat. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle Menschen in unserer Gemeinde. Wir bitten dich für die, die fröhlich sind, dass sie erkennen, dass ihr Leben ein Geschenk aus deiner Hand ist. Und wir bitten dich für die, die nicht mehr weiter wissen, dass sie erleben, du bist da. Schenke uns füreinander offene Augen und offene Herzen, dass wir einander begleiten in fröhlichen und schweren Situationen. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die auch einen Menschen verloren haben, die traurig sind, weil sie alleine sind. Du weißt, an wen wir vielleicht besonders jetzt denken. Wir legen ihn und sie an dein Herz. Und alles, was uns bewegt, vertrauen wir dir an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Freue dich, Welt! Wir singen aus dem Roten Liederbuch die Nummer 853. Thank you. herzlichen Dank für die schöne musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Danke auch fürs Stellen der Ekli-Figuren. Ich lade Sie ein, heute oder an den nächsten Sonntagen einfach vorne vorbeizukommen am Altar. Da werden uns verschiedene Szenen der Advents- und Weihnachtsgeschichte begleiten. Ganz herzlich lade ich Sie ein, jetzt noch da zu bleiben im Anschluss an den Gottesdienst, um das Heilige Abendmahl miteinander zu feiern. Wir werden in Einzelkelchen und Saft und Gemeinschaftskelch und Wein Abendmahl feiern. Herzlichen Dank fürs Opfer vom vergangenen Sonntag für die eigene Gemeinde. Es betrug 188,90 €. Das heutige Opfer ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt. Faltblätter liegen aus. Morgen um 14 Uhr ist Gemeindedienst im Gemeindehaus. Morgen Abend ist Konfi-Elternabend um 19.30 Uhr. Wir machen Konfi für unsere Eltern. Am Freitag startet der lebendige Adventskalender. Es wird jetzt in der Adventszeit immer wieder Abende geben in diesem lebendigen Adventskalender. Hinten liegen so grüne Faltblätter aus. Nehmen Sie es einfach mit. Am Freitag startet es um 17.30 Uhr in Oberiflingen bei der Familie Fischer in der Sulzer Straße. Steht aber auch auf diesem Einladungszettel aus. Drauf. Herzliche Einladung, dass auch die Schopflocher rüberkommen und die Iflinger dann nach Schopfloch. Am Freitagabend gibt es noch eine zweite Veranstaltung, dann hier um 19 Uhr im Gemeindehaus. Der Beginn der Bibelstunden. Wir haben es dieses Winterhalbjahr so, dass die Bibelstunden gerahmt werden von zwei Vorträgen über die Reformation, weil wir dann ja im Reformationsjahr sind. Am Freitag beginnt es mit einem Vortrag meines Vaters zum Thema des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, dem Wort verpflichtet, das Leben des Herzog Christoph. Das war der Reformationsherzog. 19 Uhr im Gemeindehaus, herzliche Einladung. Am kommenden Sonntag ist um 9 Uhr Gottesdienst hier mit Prädikant Reuf. Und dann abends lädt der Kirchenchor ein zum Adventskonzert um 19.30 Uhr in der Margaretenkirche in Unteriflingen. Wir singen gemeinsam als Segenslied vom Lied Nummer 18 die erste Strophe. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Geht in diese Nacht als Gesegnete unseres Herrn und Gott möge es uns schenken, dass wir die Augen aufmachen und sehen, was er tut. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus lädt uns ein an seinen Tisch. In den Gaben des Abendmahls ist er selber gegenwärtig auf geheimnisvolle Art und Weise. Er schenkt uns Frieden mit Gott, Vergebung unserer Schuld und Gemeinschaft untereinander. Und wir können was spüren von dieser Hoffnung, die uns die Augen aufmachen lässt. Wir wollen jetzt kein Lied zum Abendmahl singen, sondern ein Adventslied, was eigentlich ein Festtagslied ist. Tochter Zions, Lied Nummer 13, hat es nämlich draufgepasst. Wir singen die Strophen 1 und 2 und am Ende vom Abendmahl die dritte Strophe. Lied Nummer 13, Strophe 1 und 2 und danach dann die dritte. Wir dürfen vor Gott die Menschen sein, die wir sind, mit allem, was wir mitbringen. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Herr, wir bekennen, dass wir schuldig geworden sind, in Gedanken, Worten und Werken. Wir haben dein Gebot missachtet und an deiner Liebe gezweifelt. Wir haben es fehlen lassen an der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten. Du weißt, was uns leid tut und was wir nicht mehr ändern können. Du weißt, wo wir vielleicht drauf losgeredet haben und wir hätten lieber den Mund halten sollen oder wo wir geschwiegen haben und wir hätten lieber etwas sagen sollen. Du weißt auch, wo wir uns vielleicht gar nicht dessen bewusst sind, dass wir schuldig geworden sind an dir oder an Menschen. Mit all dem, mit unserem ganzen Leben kommen wir zu dir und wir halten es dir hin und bitten dich, erbarm du dich über uns. In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben und wo wir dich um Vergebung bitten möchten. Herr Jesus Christus, vergib uns. Ist dies auch eure Bitte, euer Bekenntnis, so lasst uns gemeinsam sprechen. Herr, erbarm dich über uns. Herr, erbarm dich über uns. Und wir legen diese Bitte in den Liedruf 190.2, Christe, du Lamm Gottes.
Christe, du Lamm Gottes, der
Gott verspricht uns und sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt und alle Schuld vergibt. Und darum, euch geschehe, wie ihr glaubt. Kraft des Befehls, den Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch die Vergebung eurer Sünde zu. Was war, braucht euch nicht mehr zu belasten. Was kommt, braucht euch keine Angst zu machen, weil Jesus Christus mit euch geht. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da verraten ward, mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esse, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt als deine Gäste an deinen Tisch treten, dann kehr du bei uns mit deinem Frieden ein und sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen. Wie ich es vorhin gesagt habe, wir feiern mit Einzelkelchen und Saft und Gemeinschaftskelch und Wein. Ich werde so machen, dass ich zuerst mit den Einzelkelchen herumgehe. Wenn Sie keinen Einzelkelch wünschen, geben Sie mir einfach ein Zeichen. Wir wollen auf der Kanzelseite dann beginnen. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist.
fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Hab dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Geht hin in seinem Frieden. Amen.
Soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Geht hin in seinen Frieden. Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Geht hin in seinem Frieden.
Ich lade Sie ein, dass wir miteinander einstimmen in Worte des 103. Psalms. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Psalm 103, die ersten Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns im Abendmahl begegnet bist. Wir danken dir, dass du uns die Vergebung unserer Schuld zusprichst und dass du uns zusagst, du bist da. Hilf, dass das uns Hoffnung gibt, auch in allem, was schwer ist im Leben. In allen Höhen und Tiefen unseres Lebens, hilf uns darauf zu vertrauen, dass du da bist. Du weißt, was jetzt kommt in dieser Woche, die vor uns liegt. Lass es uns erfahren, dass du mit uns gehst. Amen. Ich bitte Sie, stehen zu bleiben, wenn es möglich ist, und als Segensstrophe die dritte Strophe jetzt.